Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
So Unreal, Jugend, Fakes und organisierte Kriminalität. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Und auch wenn der Titel danach klingt, will ich heute keinen Bezug zwischen Ego-Shootern und kriminellen Attentaten herstellen. Mit Unreal meine ich nicht das Game, sondern die Unreal-Campaign, die wertvolles Wissen in Schulen bringt. Was das ist, erfahren wir heute. Denn in der heutigen Episode geht es mal wieder um Marken. Dass das ein super spannendes Rechtsgebiet ist, wissen wir spätestens seit Folge 79, in der es unter anderem um Produktpiraterie ging. Daran anknüpfend erfahren wir heute, warum Fälschungen nicht nur wirtschaftlichen Schaden verursachen, sondern weshalb man mit dem Kauf von Fakes schlimmstenfalls kriminelle Vereinigungen oder gar Terrorismus unterstützt. Wir bekommen heute Tipps, wie man Fälschungen erkennt und warum schon unsere Kinder dringend über Fakes aufgeklärt werden müssen. Außerdem erfahren wir heute mehr über die ITA, die International Trademark Association. Mit mir am Mikro sitzen heute zwei Gäste, die sich tagtäglich im Dschungel der Produktpiraterie bewegen. Dr. Holger Gauss aus der Kanzlei Grünecker Patent- und Rechtsanwälte in München kennt ihr schon. Und zum ersten Mal dabei ist Eva Strobel von Baker McKenzie Zürich. Liebe Eva, lieber Holger, es ist mir eine Freude, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, grüezi miteinander. Freut mich auch sehr, dass ich mich hier aus der Schweiz dazuschalten darf.
Hi Steffi, freue mich wieder dabei zu sein.
Holger hat gerade zugewunken, das könnt ihr nicht sehen, aber ich übersetze das natürlich gerne ins Wort. Ich stelle euch beide mal ganz kurz vor. Ladies first. Eva, du bist Partnerin bei Baker McKenzie in Zürich. Du leitest das Swiss IP Technology and Data Team und bist eine der führenden Markenanwältinnen in der Schweiz. Der Schwerpunkt deiner Tätigkeit liegt auf der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zum Schutz des geistigen Eigentums und zum Schutz der immateriellen Vermögenswerte und Technologien deiner Mandanten. Holger, dich kennt man, wie gesagt, schon aus diesem Podcast. Trotzdem ganz kurz zu dir. Du bist seit 2001 Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und deine Tätigkeitsschwerpunkte sind Marken, Designs, Urheberrecht, Lizenzierung, unlauterer Wettbewerb und Patentverletzungsverfahren. Ich bin ganz ehrlich, in der letzten Folge, die ich natürlich nochmal verlinke, fand ich jetzt so diese Schwerpunkte aufs erste Hinhören nicht so umwerfend spannend. Die Hörer wissen das, ich bin ja so ein bisschen Strafrechtsfan. Meine volle Aufmerksamkeit hattest du aber sofort mit der Vertretung von Louboutin. Bin ja auch nur eine Frau und deswegen bin auch ich jetzt natürlich totaler Fan des Markenrechts. Holger, du siehst es mir nach. Wir beide haben ja schon so ein bisschen drüber geschnackt, warum du Jura studiert hast, warum du Anwalt geworden bist. Von Eva will ich das jetzt natürlich auch alles unbedingt wissen und daher plaudere ich ganz kurz mal nur mit Eva vorneweg. Ergo, Eva, warum hast du Jura studiert und warum bist du Anwältin geworden?
Ehrliche Antwort, aus Verlegenheit. Ja. Ich wusste nach dem Abitur nicht so recht, was ich machen sollte. Ich wollte in die große, weite Welt hinaus. Na, da darfst du nochmal kritisch hinterfragen, ob mir das mit der Schweiz jetzt auch tatsächlich gelungen ist. Und ich hatte mir deshalb in den Kopf gesetzt, in den diplomatischen Dienst zu gehen. Botschafterin zu werden, ganz konkret. Und für die höhere Laufbahn oder für die Laufbahn im höheren Dienst beim Auswärtigen Amt, da brauchte es seinerzeit und wahrscheinlich auch heute noch ein Hochschulstudium und danach eine dreijährige Ausbildung beim Auswärtigen Amt. Und letztere, die konnte man auf 2 Jahre verkürzen, wenn man denn ein Jurastudium abschloss. Naja, dann habe ich gedacht, bin ich doch ganz besonders schlau und studiere Jura in Bonn, gleich gegenüber vom Auswärtigen Amt.
Das ist ja witzig. Ich habe das jetzt aber bisher nur von Frauen gehört im Podcast, bei den Berufswünschen. Da kam ganz oft vor Anwältin Diplomatin. Bei den Jungs hört man dann immer sowas wie, ja, ich wollte eigentlich, ja, was hat man, Pirat werden oder so ein Kram. Oder, was ich auch schon hatte, ich wollte gern zur Müllabfuhr. Aber ich hatte schon mehrere Kolleginnen, die gesagt haben, eigentlich wollte ich gern Diplomatin werden. So, jetzt trägst du aber heute kein Diplomatenköfferchen, sondern ein Anwaltsköfferchen. Wie kam es dazu?
Das ist eine gute Frage, Steffi. Während des Studiums habe ich zum einen gemerkt, dass mir die Osterei doch sehr viel Spaß macht, denn das gibt es, es kann einem wirklich wahnsinnig viel Spaß machen, so dröge und trocken ist es nämlich gar nicht, wie man denkt. Und andererseits auch, dass die Karriere im Auswärtigen Amt zum einen sehr politisch ist und zum anderen auch sehr bürokratisch ist. Das war mir als naive 19-jährige Abiturientin vielleicht nicht ganz so klar. Aber auch eine Botschaft ist ja letzten Endes eine Verwaltungsbehörde. Und die, die mich kennen, die wissen, dass es nicht so ganz das Richtige für mich ist. Also bin ich dann nach dem Studium in die Anwaltschaft. Die große, weite Welt, die fand ich natürlich immer noch sehr anziehend. Bin deshalb zu Baker McKenzie gegangen, einer internationalen Kanzlei in Frankfurt. Und im Rahmen des eines internen Trainingsprogramms, dann eigentlich nur für 10 Monate, in die Schweiz gegangen. Ja, und jetzt bin ich immer noch hier, denn wenn man dann ganz ehrlich ist, ich sage immer, ich habe getauscht, und zwar getauscht Taunus gegen Alpen und Main gegen Zürichsee. Und es tut mir leid für alle Frankfurter, aber bei der Für-Gegen-Abwägung auf meiner kleinen Liste überwogen dann doch die Pro-Zürich-Punkte. Und so bin ich jetzt auch seit 16 Jahren hier als Anwältin niedergelassen.
Also kleben geblieben, oder? So kann man das sagen. Was mich jetzt interessiert, du bist ja nach wie vor in Deutschland zur Anwaltschaft zugelassen, aber in der Schweiz eben auch. Wie bekommt man in der Schweiz eine Zulassung? Was musstest du mitbringen? Welche Voraussetzungen gibt es da?
Eigentlich ganz einfach. Wenn man denn in Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat der EU bzw. der EFTA zugelassen ist, dann geht es ganz einfach. Dann kann man sich hier auf eine Liste eintragen, die sogenannte Liste der in der EU und EFTA zugelassenen Anwälte. Und ab dem ersten Tag, sobald man auf dieser Liste steht, kann man in der Schweiz praktizieren. Damit ist man nicht automatisch auch in der Schweiz zugelassen, aber man ist wie gleichgestellt den Schweizer in der Schweiz zugelassenen Anwälten. Weitere Voraussetzungen als da eigentlich keine. Ja? Von daher, es geht wirklich ganz ruckzuck. Und wenn man dann nach einer gewissen Zeit nachweist, dass man auch tatsächlich im Schweizer Recht praktiziert, dass man sich im Schweizer Recht fortbildet, dann bekommt man auf Antrag sogar die Schweizer Anwaltszulassung. Also auch das ist, muss man wirklich sagen, recht einfach. Ich persönlich habe dann einen etwas schwierigeren Weg gewählt oder vielleicht besser wählen müssen und habe noch eine zusätzliche Prüfung abgelegt, eine mündliche Prüfung, in der ich dann nochmal in allen möglichen Rechtsgebieten geprüft wurde, von Zivilprozessrecht, Strafprozessrecht, das wäre was für dich gewesen, Umweltrecht, Baurecht, das war schon ziemlich intensiv, hätte ich nicht machen müssen, aber das wollten die Partner in meiner Kanzlei, die Kollegen hier sozusagen als zusätzliches Commitment von mir sehen. Und es war dann eine harte Voraussetzung für meine Partnerschaft hier.
Das glaube ich gern. Und die meisten von uns machen ja nicht so gerne freiwillig noch eine Prüfung. Weil du jetzt gerade sagtest, meine Partner wollten, da komme ich zu etwas anderem, was ich gern ganz kurz, bevor wir dann zu euch beiden wiederkommen, noch beleuchten möchte. Ich habe ja Kolleginnen aus Österreich schon da gehabt. Jetzt habe ich dich, eine Kollegin, die in der Schweiz tätig ist. Und ich stelle da immer ganz gern Vergleiche an, wie es denn mit der Situation der Anwältinnen ist im jeweiligen beruflichen Umfeld. Wie sieht das in der Schweiz aus? War es schwer für dich, Partnerin zu werden oder vielleicht nicht, weil du ja schon einen Fuß in der Tür hattest deiner Kanzlei? Du kamst ja jetzt nicht von extern. Aber wie sieht es generell aus mit den Karrierechancen für Frauen in der Schweiz? Vergleich doch mal vielleicht so ein bisschen die Situation Deutschland und Schweiz, so ganz aus rein weiblicher Sicht. Das interessiert mich immer sehr.
Ui, was soll ich da sagen, Steffi? Nein, es ist
immer raus damit.
In Deutschland ist es ja schon nicht leicht, ja, weil es gibt so viele unbewusste oder vielleicht auch bewusste Hindernisse, die es aus der Welt zu schaffen gibt. Und in der Schweiz würde ich sagen, ist es tatsächlich noch ein bisschen schwerer. Und das hat vor allem zwei Gründe aus meiner Sicht. Das sind auf der einen Seite so gesellschaftliche, kulturelle Gründe und auf der anderen Seite auch irgendwo rechtliche, politische Gründe. Ja. Gesellschaftlich, kulturell, es ist so das klassische, die klassische Rollenverteilung, die ist doch hier noch in sehr vielen Köpfen verankert. Ja, und ich sage dazu immer, was erwartet man eigentlich auch in einem Land, in dem das Frauenwahlrecht auf Bundesebene erst 1971 eingeführt wurde? Ja, die Schweiz war eines der letzten europäischen Länder, welches seiner weiblichen Bevölkerung sozusagen die vollen Bürgerrechte überhaupt zugesprochen hat. Und wenn ich dir jetzt noch sage, 1971 tönt ja schon ziemlich spät. Ja, es war eben auf Bundesebene, auf der kantonalen Ebene, also auf der Ebene sozusagen der Bundesländer. Da ist im letzten Kanton sogar erst 1990 das Frauenwahlrecht eingeführt worden, aufgrund einer Klage von Frauen, die bis ans Bundesgericht gezogen wurde und gegen den ausdrücklichen Willen des männlichen Stimmvolkes. Und dann verstehst du, was ich mit gesellschaftlich-kulturellen Gründen meine, und dass wir da halt schon nochmal etwas in Deutschland etwas fortgeschrittener sind. Lassen wir es mal so stehen. Und rechtlich-politisch, die Schweiz ist ein sehr basisdemokratisches Land, das ist auch ein sehr liberales Land und das ist auch toll, es gibt wenig Regulierung, das begrüße ich grundsätzlich sehr, ja, denn gerade wenn man es mit dem Grad an Regulierung und an Bürokratie in der EU in Deutschland vergleicht, dann ist es hier eben sehr, sehr einfach und sehr flexibel, aber es gibt eben auch erst seit 2, 3 Jahren überhaupt eine politisch durchgesetzte Frauenquote und auch die gibt es, wenn man ehrlich ist, nur als Super-Light-Version, wenn man sie mit der Regelung in Deutschland vergleicht. Und das bedeutet aber auch, dass sowohl der gesetzgeberische als auch der öffentliche Druck, die sind hier in der Schweiz einfach noch nicht so spürbar wie in Deutschland. Ja, und deshalb heißen halt bei uns eben die Top-Executives nicht Thomas oder Christian oder Michael wie in Deutschland, sondern Beat oder Urs oder Peter. Ja. Aber ich bin grundsätzlich positiv und es gibt sie durchaus, die Frauen. Nein, es gibt sie durchaus, die Frauen in der Partnerschaft, und sie werden auch immer mehr, also quantitativ wirklich mehr, Step by Step, Baby Steps manchmal, aber okay. Aber sie werden, und das finde ich ganz wichtig, vor allem sichtbarer und lauter. Und das ist wichtig, damit, und dann kommen wir wieder zu diesem Punkt Gesellschaft, Kultur zurück, damit sie eben den nächsten Generationen als Role Model, als Vorbilder fungieren können und zeigen können, schaut, es geht. Wir haben es auch gemacht, es geht.
Ja, Sichtbarkeit ist sowieso immer ein großes Thema und vielleicht hört man uns ja auch in der Schweiz, also zumindest ein Role Model haben wir ja heute hier sitzen. Ich finde das, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geplaudert, ich finde das echt schockierend und ich habe just gestern oder vorgestern auf Instagram ein Reel gesehen von einer Sendung, ich weiß nicht aus welchem Jahr, da gab es eine kurze Reportage zur Bräuteschule. Da konnten sich Frauen anmelden, die wurden häufig von ihren künftigen Ehegatten angemeldet, einen 5-wöchigen Kurs absolvieren, wo man dann eben lernt zu nähen, zu kochen, zu bügeln, weil die Herrenhemden müssen ja immer ordentlich gebügelt sein. Und man lernt einen ordentlichen Küchenzettel mit hinreichend Abwechslung zu notieren. Und das Wichtigste, man lernt mit dem Wirtschaftsgeld auszukommen. Ich muss das dann direkt mal teilen, weil ich es so herzig fand und habe sofort geguckt, ob es heute Volkshochschulkurse gibt, wo man vielleicht mal seinen Mann anmelden kann, damit auch da der Küchenzettel irgendwie mal so ein bisschen passt. Aber das ist mir gerade wieder eingefallen, als du das erzählt hast. Erstaunlich, dann ist Deutschland tatsächlich mal bei einem Thema etwas fortschrittlicher als der Rest. Der Blinde unter den, oder der Einäugige ist unter den Blinden halt auch manchmal König. So, dann würde ich sagen, Holger, jetzt darfst du wieder mitspielen. Ich habe schon gesehen, du hast auch erstaunt geguckt. Gott sei Dank ist das bei uns alles ein bisschen besser. Und jetzt würde ich sagen, zum Einstieg, erzählt doch mal beide, was so quasi zur Reconfirmation auf eurem Tisch liegt. Holger, von dir wissen wir schon ein bisschen was, aber vielleicht kannst du ein bisschen updaten. Was machst du momentan so einen lieben langen Tag?
Danke, Steffi. Also ich arbeite sehr viel für und mit Frauen. Das Markenrecht ist, glaube ich, tatsächlich eine sehr weibliche Domäne. Und bei mir, also bei uns in der Partnerschaft, im Markenrecht, für die Gesamtkanzlei kann ich es nicht sagen, aber im Markenrecht ist ein Drittel Frauenpaar bei uns. Zieht sich ja durch, nicht nur in Kanzleien, in Führungspositionen, sondern auch in Rechtsabteilungen. Und witzigerweise in Asien, vor allem in China, gibt es ganz viel Top-Kanzleien, die den Namen von Frauen tragen. Also Vivian Chang, Ella Chong, es gibt also da deutlich, und auch in der Türkei fällt mir das auf, dass ich eigentlich fast nur mit weiblichen Ansprechpartnerinnen arbeite. Bei mir im Team sind es konkret 3 Rechtsanwältinnen, 3 Paralegals, alle weiblich. Das heißt, ich würde mal ganz gern mal wieder einen Mann einstellen, aber das klappt irgendwie nicht so richtig. Da hatten wir uns das letzte Mal schon drüber unterhalten. Wir kümmern uns stark um US-Kanzleien, insbesondere um Startups aus dem Silicon Valley. Also da sind wir im Bereich Strategie tätig. Bedeutet, wenn die auf den europäischen Markt kommen, dass wir helfen, die Marken anzumelden, durchzusetzen, oft auch was bei der EVA übers Netzwerk in der Kanzlei läuft, bei uns mit Korrespondenzkanzleien in anderen Ländern, wenn es grenzübergreifende Themen gibt, eben, dass wir da tätig werden. Und dann ein großer Punkt, und das hatten wir das letzte Mal schon besprochen, natürlich Durchsetzung von Marken gegen Knockoffs, also Nachahmungen, die eine andere Marke tragen, aber das Design übernehmen. Und dann halt Fälschungen im großen Stil. Mandanten, die ich immer nennen darf, sind Schwan Stabilo, die Highlighter hoch und runter, das mache ich seit 2004. Die roten Füchse auf den Fjällräven-Rucksäcken und ein paar italienische Luxusartikel auch.
Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Das mit Asien ist mir neu. Da kennt man natürlich auch bekannte Frauennamen, auch wenn die vielleicht eher so aus New York mal zu uns rüber schwappen. Vera Wang und so, gut, jetzt nicht Anwältin, aber da kennt man ja den einen oder anderen Namen. Eva, wie sieht's bei dir aus? Was machst du den ganzen Tag und hast du auch so fancy Mandanten wie Holger? Soweit du drüber sprechen darfst.
Ja, ich glaube auch, ich kann mich irgendwie von Kopf bis Fuß in den Produkten meiner Klienten kleiden und dann noch den passenden, die passende Uhr, den passenden Schmuck anlegen, ein bisschen Parfum aufsprühen, Musik streamen und irgendwie in gewisse Autos steigen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, großer Teil meiner Arbeit ist auch Management. Und das wollte ich jetzt einfach mal erwähnen, ja, weil das natürlich auch zur Juristerei oder zum Rechtsanwaltsdasein gerade als Partner gehört. Wie du sagtest, leite ich hier unsere Schweizer IP Technology und Data Praxis und seit dem 1. Juli zudem auch mit einem Londoner Kollegen gemeinsam auch unsere globale Gruppe bei Baker McKenzie. Und das, muss ich sagen, hat doch meinen Alltag, also das, was wirklich jeden Tag bei mir auf den Tisch kommt, doch schon sehr verändert. Denn es geht jetzt viel um, oder viel mehr um Strategie und um Umsetzung, um Talent, also um Mitarbeiterentwicklung, Gaps, die wir identifizieren auf globaler Ebene, um Budgets, die es einzuhalten geht und dergleichen. Das ist natürlich auch alles sehr, sehr spannend und auch sehr herausfordernd, weil das mal nicht unser Kernbereich ist, in dem wir ausgebildet wurden. Ja. Ich habe mich auch auch durch diese Rolle auch auf fachlicher Ebene weiterentwickelt, weil ursprünglich komme ich genau wie Holger aus der Markenwelt, ja, Markendesigns, Urheberrechte, Werbung, also vor allem so unlauterer Wettbewerb, aber auch so regulatorische Aspekte, gerade im Bereich Lebensmittel, Kosmetik, was darf ich sagen, was darf rein, was nicht. Ja, das war lange Zeit meine exklusive Welt, aber um diese Strategie für gerade diesen sich so schnell verändernden Bereich, auch im Technology- und Data-Bereich, euch aufzusetzen. Da tummel ich mich jetzt seit ein paar Jahren auch vermehrt in Gebieten wie künstliche Intelligenz. Da geht es dann um Themen wie Responsible AI und AI Governance oder auch Cyber Security. Wie reagiere ich bei einem Angriff? Was sind die ersten Schritte? Muss ich Datenschutzbehörden orientieren etc.? Also von daher ist mein Tag jetzt so ein bisschen durchwachsener und geprägt durch verschiedene Aspekte.
Auf jeden Fall klingt das extrem vielfältig und ja, auch das kennen die Hörer schon. Ich bin immer nicht so ganz erfreut, wenn es dann in die Tiefen des Datenschutzrechts geht. Das macht einfach, wenn man im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist, super viel Stress. Was ich jetzt mal fragen muss, wir sitzen ja jetzt nur heute im Dreierpack. Woher ich euch kenne, weiß ich, aber woher kennt ihr beide euch eigentlich? Holger?
Wir haben uns tatsächlich auf der Inta kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte, ebenfalls eine deutsche Anwältin, die in der Schweiz tätig ist. Hallo Petra Matschko, wenn du uns hörst. Und seither laufen wir uns eigentlich regelmäßig über den Weg, zuletzt in Athen auf einer Pharmakonferenz vor ein paar Wochen, bald wieder in Houston auf einer Konferenz. Also wir reisen ziemlich viel, wobei ich das Gefühl habe, die Eva reist noch deutlich mehr als ich, sei es nur intern. Aber wir leben schon relativ viel aus dem Koffer und arbeiten. Wir mögen uns schon lange und wir arbeiten jetzt zusammen im gleichen Komitee, eben dem Unreal Campaign Komitee. Das ist eine Initiative der Inta, um Jugendliche aufzuklären, junge Heranwachsende.
Da kommen wir gleich noch dazu. Eva, daran anschließend vielleicht, apropos Athen. Ich habe Holger total missverstanden und ich habe gedacht, weil er gesagt hat, ja, wir sind demnächst auf der Akropolis. Ich dachte, ihr habt es echt geschafft, irgendwie den Innenraum der Akropolis für ein Buffet zu kriegen oder so. Ich war völlig geflasht. Aber was ist eigentlich die Inta?
Die Inta, das ist die International Trademark Association. Das ist eine Organisation, die 1878 bereits gegründet wurde. Das war lange eine reine US-Organisation. Ist seit, ich glaube, Ende der 60er Jahre international oder seit den 60er Jahren. Es ist eigentlich ein weltweiter Verbund von Markeninhabern und Fachleuten im Bereich Markenrecht, geistiges Eigentum. wir setzen uns alle für das Rechtsgebiet ein, für die Harmonisierung des Rechtsgebiet und vor allem für die Durchsetzung eben der Interessen der Markeninhaber. Organisation sitzt ursprünglich in New York. Mittlerweile sind fast 6.000 Organisationen, nationale Organisationen Mitglied und halte ich fest, über 33.000 Einzelpersonen aus 181 Ländern. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt glaube 195 Länder. Also es ist fast überall jemand dabei, was das auch sehr charmant macht, weil du kennst eigentlich auf der ganzen Welt über die INTA mittlerweile irgendeine Kolleginnen und Kollegen eigentlich in jeder Stadt. Und wir haben zwei große Meetings im Jahr, das Annual Meeting, das war dieses Jahr in Singapur, da sind normalerweise so zwischen 10.000 und 13.000 Anwältinnen und Anwälte da. Und dann gibt es noch ein kleineres Event, das heißt Leadership Meeting. Dafür musst du wirklich in einem Komitee aktiv mitarbeiten, dass du dahin darfst. Und das dient auch, also es dient immer der Vernetzung natürlich, aber es dient dem Austausch und eben der Weiterbildung des Rechts in dem Bereich.
Das heißt, das Annual Meeting ist sowas wie die Gamescom nur für Marken. Klingt auf jeden Fall nach Spaß und ich glaube, ihr habt auch immer ähnlich coole Locations. Was ich da unbedingt noch unterbringen muss, wusstet ihr, dass die INTA eine eigene Band hat? Das weiß ich, weil mein Hamburger Kammerpräsident in einem ziemlich, ziemlich coolen Video mit einem Gitarrensolo zu sehen ist. Ich verlinke das Video mal in den Shownotes. Ganz wichtig, Timecode, der entscheidende Timecode, 3:12 und 3:37. Sehr, sehr lässig ist da mein Vizepräsident der BRAG, Christian Lemke, liebe Grüße an Christian, im Hamburger Hafen mit der E-Gitarre zu sehen. Kennt ihr das Video? Kennt ihr die Band, Eva?
Ja klar, das ging viral seinerzeit, also viral in unserer Markenwelt definitiv. Das ist die Opposition Band, die schmeißen auch jedes Mal bei den Meetings eine ganz tolle Party und performen da. Und Holger, vielleicht kommst du ja auch mal auf on stage.
Ich glaube, mich will keiner hören. Da werde ich nicht nur aus der INTA ausgeschlossen, sondern generell verbannt. Ich finde es auch großartig, es sind tolle Kollegen bei hier, Richard Dissmann von Bird & Bird spielt zum Beispiel mit einem Kollegen aus USA. Und es ist Wahnsinn, die üben eigentlich einen Tag vorher das erste. Also die spielen schon so lange zusammen, dass sie es mittlerweile ganz gut können. Üben immer einen Tag vorher und dann gibt's abends einen dreistündigen Live-Auftritt und wir sind eigentlich alle da und hören zu und singen mit.
3 Stunden, wow, das wusste ich jetzt nicht. Ich kenne nur das Video, das ist, glaube ich, in Corona-Zeiten entstanden. Also alles ganz toll zusammengeschnitten, zum Teil über Zoom mit Mitwirkenden rund um den Globus. Mit was könnte man dich denn da theoretisch sehen, Holger?
Mit einem Bier.
Wenn Eva sagt, du vielleicht. Das Instrument, das du spielst, ist Bier. Ja, sehr nett.
Ich denke vielleicht.
So, jetzt haben wir geklärt, was die Inter... Du bist... Ein Sänger. Gut, dann warten wir drauf, dass Holger auch im nächsten Video zu sehen ist. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir geklärt, was die INTA ist, dass es eine INTA-Band gibt. Aber was genau macht die INTA? Ein bisschen hast du schon angedeutet, Holger, aber da ist ja bestimmt noch mehr.
Also erst nochmal, ich singe nicht. Das ist mir ein Anliegen. sämtliche Familienmitglieder würden deine Petition sonst unterschreiben. Die INTA, wie gesagt, wir vertreten die Interessen von Markeninhabern, Schutzrechtsinhabern. Das sind natürlich hauptsächlich Unternehmen, gibt natürlich auch Einzelpersonen, die Marken halten. Und wir sind da wirklich aktiv. Aktiv bedeutet, die INTA verfasst Stellungnahmen und Gutachten bei Gesetzgebungsverfahren. Es wird versucht, das Markenrecht weltweit, soweit es die Rechtssysteme zulassen, zu harmonisieren. Bei wichtigen Gerichtsverfahren, sprich zum Beispiel Vorlageentscheidungen zum Europäischen Gerichtshof, werden Amicus Brief, da werden Stellungnahmen abgegeben. Das macht in Deutschland nur das Justizministerium, also nicht die KRUR. Eine Schwester- oder Schwesterorganisation ist vielleicht zu klein gesagt, aber die deutsche Organisation. Es gibt eine Fachzeitschrift, The Trademark Reporter, da wird eben über Neuerungen berichtet, Artikel von Mitgliedern. Und auch ganz, ganz wichtig für die Mitglieder selbst, also außer, dass wir tolle Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen, dient es allgemein der Vernetzung natürlich, die INTA. Es gibt große, kleine Konferenzen, es gibt Roundtables, haben wir bei Grüniger im März einmal im Jahr mit einem externen Sprecherin oder Sprecher zu den unterschiedlichsten Themen. Und dann gibt es aber auch, und das ist was, was ganz viele nicht wissen, aber was sehr hilfreich ist, es gibt ganz viele Online-Ressourcen für die Mitglieder. Zum Beispiel Country Guides, also Übersichten über bestimmte Themen des Markenrechts global. Das bedeutet, das ersetzt natürlich nicht die Kollegin oder den Kollegen im Ausland, aber ich kann mir so bestimmte Basics, kann ich mir einfach über die INTA-Webseite selbst abrufen. Und da gibt es auch Gutachten, Stellungnahmen, sonstige Ressourcen. Also es gibt ganz viel Information geschaffen und transportiert an die Mitglieder.
Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich verlinke mal die Homepage und die Kanäle, über die man so sich die Inter angucken kann. Eva, was habt ihr zwei genau mit der Inter am Hut, ohne da regelmäßig bei den Meetings einfach nur zu Gast zu sein? Habt ihr beide eine Funktion? Was genau macht ihr da?
Ja, also einerseits sind natürlich Holger und ich, beziehungsweise auch unsere Kanzleien, Mitglieder von der Inter, ja, weil wir sind ja sozusagen die Fachleute, die Rechtsanwälte, die sich auch als Fürsprecher verstehen und die Inter und die Markeninhaber da unterstützen, um sicherzugehen, dass eben den Marken der wirtschaftliche und soziale auch Wert zukommt. Und hat Holger ja auch gerade schon ausgeführt, da sind wir natürlich dabei. Wir nehmen an den Anlässen teil, an den ganzen großen, also an der Gamescom, wie du sie genannt hast, bilden uns da fort, nehmen an Präsentationen teil, an Diskussionen. Es gibt so Table Topics, die wir moderieren, wo man sich mit 10 Kollegen zusammensetzt und ein Thema vorher vorschlägt, über das man gerne diskutieren würde, und dann eben verschiedene Meinungen einholt. Es geht letzten Endes alles um Harmonisierung, Wirksamkeit, Durchsetzbarkeit vom Recht, und dafür setzen wir uns dann da ein, auch in unserer Funktion als Komitee-Mitglied. Das hat der Holger auch gerade schon erwähnt. Wir sind beide Mitglieder von dem Unreal Campaign Committee, und da geht es dann wirklich ganz konkret um wirklich Mitarbeit. Ja, wir gehen raus in die Schulen, sprechen und versuchen, die Ziele der Inter dann auch rauszubringen. Und auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen hochtrabend klingt, ja, Marken sind wirklich wichtig auch für den Aufbau einer besseren Gesellschaft. Denn Marken haben auch durchaus einen gesellschaftspolitischen Auftrag, und auch für den setzt sich die Inter ganz stark ein.
Über die Unreal-Kampagne sprechen wir gleich noch mal ein bisschen. Jetzt hast du schon das Stichwort geliefert. Marken sind sehr, sehr wichtig. Und das transportiert ihr ja auch in die Schulen. Aber vielleicht können wir jetzt mal so für alle, wir haben ja auch Jurastudenten unter unseren Zuhörern, Referendarinnen, Referendare, Refas, Schüler und Nichtjuristen. Vielleicht können wir mal ein paar grundlegende Informationen weitergeben, die ihr üblicherweise eben auch in die Schule tragt. Vielleicht steigen wir mal ganz vorne ein, Holger, was ist eigentlich eine Marke und welche Arten von Marken gibt es denn?
Großartig. Da gibt es eine wunderschöne Definition, die sagt, eine Marke ist ein Herkunftshinweis, die es unter Inhabern und Unternehmen ermöglicht, ihre Waren und Dienstleistungen von denen ihrer Mitbewerber zu unterscheiden. Da haben wir schon mal die zwei wichtigsten Funktionen der Marke. Das eine ist einfach eine Herkunftsfunktion. Es kommt aus einem bestimmten Unternehmen, wenn die Marke drauf ist, weiß ich, das kommt aus Quelle A, und es kommt nicht aus 15 verschiedenen Quellen, und es hat auch immer die gleiche Qualität. Also das sind so meiner Meinung nach auch die wichtigsten, das ist an der Rechtsprechung mit, die wichtigsten Funktionen von der Marke im rechtlichen Sinne. Marken gibt es unendlich viele verschiedene Formen mittlerweile. Also ganz klassisch haben wir die Wortmarke. Grünecker und Baker McKenzie ist beide sicher als Wortmarke, Grünecker weiß ich als Wortmarke geschützt, das heißt ohne eine bestimmte Schrifttype, einfach nur das Wort. Dann gibt es Wortbildmarken und Bildmarken, das Nike-Logo, der Coca-Cola-Schriftzug, da beanspruche ich eben Schutz für eine bestimmte Gestaltung, die als Herkunftshinweis verstanden wird, oder eine bestimmte Ausgestaltung von einem bestimmten Wort. Farbmarken, Telekom Magenta wird kräftig durchgesetzt, gibt da Einzelbuchstaben, zum Beispiel das stilisierte Telekom T, also Telekom ist da relativ aktiv, hat da ganz, ganz viele Marken, die sie durchsetzen. Dreidimensionale Marken, das war mal ein ganz großer Hype, ist aber relativ schwer zu bekommen und auch schwer durchzusetzen. Beispielsweise die Birkin Bag ist als 3D-Marke geschützt oder der 911er von Porsche. Da muss ich einfach nachweisen, schon bei der Anmeldung, dass das Publikum, wenn es eine bestimmte Form sieht, nicht nur an ein Produkt denkt, sondern an ein bestimmtes Unternehmen. Und dann gibt es ganz fancy neue Marken für Töne, Gerüche, zum Beispiel der Löwe von MGM ist geschützt. Und wieder die Telekom, das Klingeln, das sind als sogenannte Ton- oder Klangmarken geschützt.
Darüber habe ich jetzt im Gerüche, ja, da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Das sind spannende Aspekte. Man beschäftigt sich ja vielleicht mal mit Wortbildmarke und so, das kennt man auch. Wie weit das aber eigentlich geht, da denkt man jetzt nicht so drüber nach. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast bei der Inter auch gelesen, dass Marken sehr wichtig für Verbraucher sind. Eva, das Statement an sich von eurer Seite aus kann ich nachvollziehen. Jetzt aber aus Sicht der Verbraucher, das erschließt sich ja jetzt nicht so ohne weiteres. Warum sind Marken für Verbraucher wichtig?
Ja, doch, das erschließt sich ganz schnell. Und wenn du kurz nochmal Revue passieren lässt, was Holger gesagt hat, Identifikation, Identifizierungsfunktion, Herkunftsfunktion, ja, ist einfach diese Wiedererkennung. Ja, du kaufst dir im Supermarkt eine Schokolade, du bist im Supermarkt, denk erstmal an den Supermarkt, ein riesengroßes Regal mit hunderten von Schokoladen und du kaufst dir eine und sie schmeckt dir einfach so wahnsinnig gut und so viel besser als alle anderen Schokoladen, die du jemals gegessen hast. Und du möchtest beim nächsten Mal genau diese gleiche Schokolade wieder kaufen, ja, weil sie ja so lecker ist. Wie machst du das? Weil du stehst nächstes Mal, eine Woche später, vielleicht auch nur einen Tag später, stehst du dann wieder vor diesem Regal und denkst, welche war es nochmal? Und die Marke, die hilft dir, diese Schokolade wiederzufinden. Sie dient der Identifikation. So, es ist die lila Schokolade, ja, wir haben ja gerade gehört, auch eine Farbe kann eine Marke sein. Oder es ist die Schokolade in dieser Dreiecksform. Ja, auch das erinnert dich dann wieder. Ja, es ist die Marke, der Name, das Logo, die Farbe, das Verpackungsdesign, die helfen dir, das Produkt einfach schnell wiederzufinden inmitten dieser Flut an gleichartigen Produkten, die uns heute begegnet. Von daher, das ist mal so diese Grundfunktion. Und dann sagt dir die Marke aber auch eben etwas über die Qualität aus, ja, also beispielsweise über die verwendeten Zutaten, über Inhaltsstoffe, über die Beschaffung der Rohstoffe, vielleicht auch über die geografische Herkunft aus einem bestimmten Land, über die Produktionsbedingungen, ja, diese Qualitätsfunktion, Garantiefunktion und auch Vertrauensfunktion, dass du weißt, die sourcen hier wirklich aus biologischen Quellen, da wird keine Kinderarbeit etc. Ja, das ist auch Teil der Marke. Und dann gibt es zudem noch, finde ich, einen dritten Aspekt, der jetzt weniger rechtlich ist, aber für Verbraucher ist es doch schon auch eine emotionale Geschichte. Ja, denn die Marke vermittelt dir ein gewisses Image, ein vielleicht auch ein Lebensgefühl und du identifizierst dich und deine Werte, deine Haltung gewissen Fragen gegenüber, vielleicht eben auch mit der Marke. Von daher, du sagst auch etwas über dich selber dadurch aus. Und das sind alles Gründe, weshalb es nicht nur für den Markeninhaber, fürs Unternehmen, sondern auch für dich, für mich, für jeden da draußen, für jeden Hörer wichtig ist, dass es Marken gibt.
Irgendwie hänge ich jetzt immer noch an Schokolade. Wie oft kann man in einem Satz Schokolade sagen? Ich will unbedingt jetzt ein Stück Schokolade, Eva. Ich verstehe den Ansatz, aber jetzt mal ganz ketzerisch nachgefragt. Du hast gesagt, es geht bei Marken immer auch um Qualität, um Material, um Herstellung. Und damit ich mich nicht völlig aufhänge, jetzt gehen wir mal weg von Schokolade. Nachhaltigkeit, gute Arbeitsbedingungen. Wechseln wir mal vom Essensbereich zum Modebereich. Meine Lieblingssneaker, den Namen des Herstellers werde ich jetzt nicht nennen. Die Lauscher da draußen wissen sowieso, wovon ich spreche. Ich habe eine unfassbare Auswahl im Regal. Die empfehlen sich jetzt in puncto Herstellung und vielleicht auch Arbeitsbedingungen auch nicht so unbedingt selbst. Ein Hersteller, diverse Modelle, Modell 1 aus China, Modell 2 aus Indonesien, Modell 3 Vietnam. Holger, wie steht denn da die Marke für das teuer bezahlte Original für mich als Verbraucher jetzt besser da als ein No-Name-Produkt oder schlimmstenfalls ein Fake, Holger?
Bei dir ist es offensichtlich Herzogenaurach 1 und 2, aber, aber da sind wir beim Image. Also die zweite Marke aus Herzogenaurach, als ich in der Schule war, wollte die keiner tragen. Die konnte man damals nicht tragen. Ich glaube, ein Schritt nochmal ganz zurück. Es ist einfach das wichtigste Kommunikationsmittel für das Produkt. Und selbst wenn ich 100 verschiedene Schuhmodelle habe, um da zu bleiben, transferiere ich ein Image, sei es mit Rihanna als Werbeträger, sei es im Luxusbereich durch Verknappung, dass ich weiß, die oder derjenige musste auf seine Uhr oder Handtasche ein Jahr warten. Also für Unternehmer ist das wichtig, deswegen müssen wir die auch schützen. Und bekannte Marken werden halt auch über den eigentlichen Bereich hinaus geschützt, wenn du dir anschaust, was Apple alles aus dem iPod vorging, inklusive Kaffeetassen. Also da gibt es ganz viel Drittbrettfahrer. Und da ist eben auch Schutz da. Wenn ich eine bekannte Marke habe, habe ich auch außerhalb vom Ähnlichkeitsbereich Schutz, wenn da der Ruf oder die Wertvorstellung ausgebeutet oder verwässert wird. zurück zu deiner Frage. Ich meine schon, dass es da ganz krasse Qualitätsunterschiede einfach gibt. Es geht los mit den Inhaltsstoffen, es geht los mit der Farbe, die verwendet wird. Und dann habe ich keine Gewährleistungsrechte, wenn ich ein Fake kaufe. Also wenn du dir in Barcelonita am Strand vom Badetuch eine Tasche kaufst und die geht kaputt, an wen wendest du die? Die ist halt kaputt und das Geld ist weg. Und regelmäßig sind solche Produkte auch nicht getestet. Also da gibt es keine Verbraucherschutzbestimmungen. Und es sind einfach auch wirklich Gesundheitsgefahren dabei, wenn ich ein Fake kaufe und trage das auf nackter Haut und ich weiß nicht, wo der Inhaltsstoff herkommt. Und das gewährleistet einfach eine Marke. Natürlich verbunden mit Zertifizierung, mit dem Ökotex-Siegel oder sonst was. Aber wenn ich eben weiß, ich kaufe von einem Markenhersteller, dann kann ich auch annehmen, dass bestimmte Qualitätsstandards eingehalten werden, um mich als Verbraucher zu schützen.
Das heißt, wenn ich glaube, auch darüber hatten wir gesprochen, Holger, oder? Hugo Bossi?
Ja.
Bei dem Hugo Bossi. Ja, ja. Ja, und ich bin immer noch ein bisschen traurig. Okay, das überzeugt mich, wobei ich persönlich schon auch wahrnehme, dass bei Marken, die man schon sehr, sehr lange, ich nenne es jetzt trotzdem mal konsumiert, auch da habe ich einen Schuhhersteller nicht aus Herzogenaurach. Auch da weiß wahrscheinlich jeder, welchen ich meine. Ich habe noch ein paar Stiefel aus der Schulzeit. Die sind unkaputtbar. Die Sohle ist nicht abgelaufen. Ja, das Leder ist ein bisschen abgewetzt. Und ich kaufe regelmäßig neue Stiefel nach dieser Marke. Und ich habe ein paar vorletztes Jahr gekauft. Die haben vielleicht 5 Konzerte und einmal Wacken überlebt. Und jetzt sind sie hinüber. Also ich finde auch da merkt man teilweise, vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen, dass die Qualität ein bisschen nachgelassen hat. Ich glaube trotzdem, mit Fakes vergleichen kann man das nicht, würde ich auch nicht kaufen. Fakes ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, auf das ich gerne mal kommen würde, Eva. Wir alle kennen das, wenn irgendwas gut ist oder cool oder richtig gut ankommt, dann dauert es nicht lang, bis es nachgemacht wird, sprich gefälscht wird. Ich frage mich jetzt, es ist ja ein sehr, sehr kompliziertes Feld, das Markenrecht. Ab wann spreche ich denn überhaupt von einer Fälschung?
Also rechtlich gesehen sprechen wir von einer Fälschung bei einer unerlaubten Nachahmung vom Originalprodukt. Ja. Also ein Fälscher versucht, die Eigenschaften, die Materialien, das Aussehen des rechtlich geschützten Produktes zu kopieren mit dem Ziel vom guten Ruf des Originalprodukts zu profitieren, beziehungsweise von dem Ruf, der auf der Marke beruht. Also letzten Endes geht es da, kann man auch jetzt mal so ganz platt sagen, wirklich um eine Täuschung des Verbrauchers bei einer Fälschung, weil der Verbraucher davon ausgeht, das hier ist ein Originalprodukt, das ist echt, das hat eben diese Qualitätsanforderungen, von denen wir jetzt sprachen, oder Erwartungen, das hat diese Inhaltsstoffe etc. Und de facto ist es das nicht. Also ich würde wirklich sagen, es ist eine Täuschung, das ist ein Fake, und das muss man dann abgrenzen von einer Markenverletzung, wenn vielleicht eben der Wettbewerber sein Produkt, einen Produktnamen wählt, der näher kommt an das andere Produkt, aber sich dennoch unterscheidet. Und das ist dann der Bereich, wo es wirklich schwierig ist, wo auch wir Markenrechtler dann viele Argumente austauschen. Ich glaube, bei Fakes, bei Fälschungen, da ist die Rechtslage auch sehr klar. Wenn ich als Inhaber des Markenrechts, als Produkthersteller nicht mein Okay dazu gegeben habe und das Produkt kommt genauso auf den Markt mit meinen Marken drauf, dann ist es eine Fälschung. Punkt.
Okay, also ich sehe schon, das ist ein weites Feld. Man sagt ja immer aus Verbrauchersicht, man muss wirklich drauf achten, keine Fakes zu kaufen, weil man eben nicht dieselbe Qualität bekommt, weil sich die Inhaltsstoffe unterscheiden, wie du es eben schon gesagt hast. Man könnte aber jetzt aus Verbrauchersicht auch sagen, ja, who cares, sieht zumindest genauso aus, ist halt billiger, ich bin dabei. Was kann mich denn als Verbraucher noch treffen, außer vielleicht nicht so guter Qualität, wenn ich gefälschte Ware oder nachgemachte Ware kaufe? Holger?
Also ich habe natürlich keinerlei Rechte. Ich glaube, das ist schon das Allerwichtigste. Ich habe im Zweifel keinen Ansprechpartner, ich habe keine Gewährleistungsansprüche. Beim Zoll kann die Ware beschlagnahmt werden. Wenn ich als Verbraucher eine gewisse Anzahl von Produkten kaufe, bin ich im sogenannten Handel im geschäftlichen Verkehr, heißt das in Deutschland. Also da wird vermutet, dass das gewerblich ist. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur ein oder zwei gefälschte Handtaschen kaufe, ist es natürlich ein ganz anderes Aspekt, wie wenn ich jetzt mit 10, 15 T-Shirts kaufe, da habe ich wirklich eine Abmahnung, vielleicht vorher im Briefkasten. Und in anderen europäischen Ländern ist sogar der Erwerb der Fälschungen strafbar. Also in Italien gibt es relativ strenge Gesetze, da kriege ich gleich eine vierstellige Geldbuße, wenn es blöd läuft.
Genau, da muss man wahnsinnig aufpassen, das ist ganz klar. Also Internetbestellungen, das ist das eine, ja, weil das kommt dann, es wird dann am Zoll abgefangen. In Deutschland, in der Schweiz genauso, wenn es für einen Eigengebrauch ist, ja, ähnlich wie bei anderen Stoffen, ist es okay. Gewerblich oder verkaufen darfst du es nicht. Aber wenn du es dann wirklich physisch kaufst, eben Barcelona, Strand wurde vorhin genannt, Italien, auch Frankreich, da drohen dir, es ist eine Straftat und da drohen dir wirklich Bußen und die können erheblich sein. So einen Fall gab es in Italien, da wurde einer Frau mal die Höchststrafe zugesprochen, das waren 10.000 Euro, also besten Dank. Ja, dann ist die, wer auch immer die Handtasche hergestellt hat ursprünglich, oder was, welche Marke da verletzt wurde, ist dann deutlich teurer noch als das Original.
Ich wollte gerade sagen, bei der Strafe hätte ich mir, ich finde sie nicht schön, aber da hätte ich mir auch die Birkin direkt, oder ich hätte mich auf die Warteliste setzen lassen können, sagen wir es so. Ich verstehe bis heute nicht, was alle mit dieser Tasche haben. Ich finde die überhaupt nicht schön. Also merken wir uns, aufgepasst, im Urlaub, wenn ich eine Original-Vuitton-Tasche auf dem Markt sehe für 20 Tacken, dann ist es vermutlich keine gute Idee, die zu kaufen. Und auch bei Online-Plattformen aufpassen, ganz egal, ob die jetzt Billy Express oder Zili Express oder Deli Express heißen, aufpassen, was man da bestellt. Vielleicht jetzt noch eins weiter gedacht, Eva, Gesetz im Fall, ich habe jetzt im Internet irgendetwas erworben und es gefällt mir aber doch nicht und ich habe vielleicht gar nicht gemerkt, dass es eine Fälschung ist. Das, im niedrigeren Preissegment kann das ja durchaus mal sein. Es ist ja heute auch ganz üblich, das über Kleinanzeigen in der Nachbarschaft weiterzuverkaufen. Was kann mir denn da passieren?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist wahrscheinlich dann so der Grenzbereich. Wenn du das einmal machst, wird man wahrscheinlich noch davon ausgehen, dass es nicht gewerblich ist. Ja, dass es nicht zu gewerblichen Zwecken dient, weil du ja nicht deinen Lebensunterhalt damit verdienst. Aber wenn du das jetzt regelmäßig machst, dann könnte man auch argumentieren, dass das dann schon einen Teil deines Lebensunterhalts abdeckt und damit auch ein gewerbliches Maß erreicht. Und damit wärst du dann strafbar. Also Markenfälschungen, der Vertrieb von Markenfälschungen, von gefälschten Markenprodukten ist eine Straftat. Ja? Vor allem, wenn man es vorsätzlich macht oder gewerblich macht.
Daran anschließend vielleicht noch ein anderer Aspekt, Holger. Bei gefälschten Produkten denken wir ja ganz häufig an Konsequenzen eben für uns Verbraucher. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Man denkt vielleicht auch noch drüber nach, welcher Schaden für Unternehmen entsteht, deren Produkte gefälscht werden. Ich glaube, woran die meisten nicht denken, womit ihr beide euch aber immer wieder befasst, sind die Schäden für die Gemeinschaft. Das hast du vorhin ganz kurz in einer Randnotiz schon angesprochen. Was sind denn so die Schäden, die der Gemeinschaft schlimmstenfalls drohen durch Produktpiraterie?
Ich glaube, die krasseste Auswirkung ist einfach die Finanzierung von organisierter Kriminalität und von Terrorismus. Erstmal haben wir einfach ein kriminelles Handeln. Es werden Investitionen, Designleistungen einfach billig kopiert, um Geld zu machen. Das komplette Transportnetz ist kriminell. Es gibt keine Gewährleistungsrechte für Verbraucher. Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer haben keinerlei Rechte. Die werden einfach nicht in schönen Fabriken gefertigt, Fälschung, sondern in Sweatshops, wahrscheinlich mit 14-Stunden-Schichten unter miserablen Arbeitsbedingungen mit billigsten Materialien. Also es geht schon los, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen keine Rechte haben, schlecht behandelt werden. Dann kommt die Finanzierung von organisierter Kriminalität und eben Terrorismus. Ein Beispiel, was wir das letzte Mal schon besprochen hatten, es gab in den frühen Nullerjahren, gab es König der Löwen-Fälschung, mit denen die IAA finanziert wurde. Wenn du in großen Basaren Istanbul gehst und bist mal bei einer Razzia mit dabei, da ist die Polizei auch zurückhaltend, weil das einfach auch der Finanzierung von Terrorismus dient. Das war früher Opium, aber Fälschungen herzustellen und zu verkaufen, schädige mein eigenes Volk nicht, mache ich niemanden von meinen eigenen Leuten abhängig. Also das sind sicher mit die krassesten Auswirkungen. Und ein Wahnsinnsbeispiel, das die Eva und ich letztes Jahr auf einer Konferenz gehört haben, im Bereich Medikamentefälschungen war in den USA. Da gab es einen Fall, da waren Dutzende von Apotheken mit beteiligt. Da wurde ein HIV-Medikament, das an AIDS-Kranke, vor allem an Süchtige, vertrieben wurde, zurückgekauft, die Verpackungen. Also da gab es ein Netzwerk von Apotheken, die die Verpackung zurückgekauft haben, und daraufhin wurden gefälschte Medikamente in Originalverpackungen, das war so ein Döschen, wieder befüllt und wieder vertrieben. Raus kam das, weil sich Verbraucher an die Herstellerin gewandt hatten und gesagt, hey Leute, die Nebenwirkungen sind weg. Und darauf gingen natürlich alle Alarmglocken los, sagt, wir haben nichts geändert in der Rezeptur. Und es kam nach und nach raus, es klingt wie eine Netflix-Serie, aber da waren zig Apotheken mitbeteiligt, da waren Geldscheine in Briefumschlägen schon vorsortiert, um das schnell und lautlos zurückkaufen zu können. Und das ist absolut kriminelle Energie und es schädigt letztendlich auch die Volksgesundheit. Und last but not least dürfen wir euch nicht vergessen, dass die ganzen Fälscher keinerlei Steuer zahlen. Also man, dass den Staaten entgehen auch diverse Einnahmen, die anderweitig eingesetzt werden können.
Das finde ich richtig krass. Und eben mein erster Gedanke, als du es gesagt hast, dachte ich wirklich, ich glaube, ich habe irgendwie eine Serie gesehen auf Netflix. Da ging es auch um Medikamentenfälschung. Das finde ich unglaublich. Und das ist ein Aspekt, an den denkt man eben überhaupt nicht, wenn man an den Kauf oder an den Verkauf von Fakes denkt, finde ich. Woran man auch nicht so richtig denkt, was ich aber mit euch unbedingt auch noch besprechen möchte, um dann langsam auch so ein bisschen zu Unreal überzuleiten, ist unser Nachwuchs. Also ich hoffe inständig, dass das Thema Fakes und Statussymbole noch nicht so in den Kitas angekommen ist, wobei man auch da ja immerhin mal wieder sieht, also so war es bei meinem Neffen schon, was die Zwerge dann alle da schon auf dem Rücken haben und die Brotdose, das muss ja auch immer alles schon, gut, jetzt vielleicht nicht von Burberry, gibt es überhaupt Brotdosen von Burberry oder anderen Firmen, ich weiß es nicht, aber auch da fängt es ein bisschen langsam schon an, ich hoffe so ganz ist es noch nicht angekommen, aber bei unseren Teens, wo ist das Problem mit Fakes und der Jugend, Eva?
Ich glaube zum einen natürlich, was machen die Jugendlichen? Ja, sie orientieren sich an den Erwachsenen und an dem, was die Erwachsenen machen. Ja, und wenn sie hier die falschen Vorbilder sehen, dann haben wir schon mal grundsätzlich ein massives Problem. Ja, ich kann ja schlecht, um aufs Thema Schokolade zurückzukommen, ich kann ja schlecht vor meinem Kind Schokolade essen und gleichzeitig sagen, ja, du darfst nicht, Schokolade ist ungesund. Und so ein bisschen ist es natürlich auch mit den Fakes. Wenn ich selber welche kaufe, kann ich schlecht den Jugendlichen vermitteln, weshalb es nicht richtig ist. Und Jugendliche, die sind natürlich sehr dazu verleitet, Fakes zu kaufen, weil da auch Preis und Verfügbarkeit eine wichtige Rolle spielen. Und sie sind heute eben, wie du sagst, schon sehr früh entwickeln sie ein sehr, teilweise wirklich sehr ausgeprägtes Markenbewusstsein. Es gibt ständig irgendwelche neuen Labels, die total in sind. Und egal, ob das jetzt für Kleidung ist, für Accessoires, für Elektronik, viele, viele Bereiche. Und sie wollen es dann auch haben. Jetzt sagtest du Status. Ja, ich glaube, es ist bei den Jugendlichen weniger, hoffe ich, weniger Status und mehr dazu zu gehören, ja, so ein Zugehörigkeitsgefühl. Damit sind wir bei diesem Marken-Image, von dem wir vorher gesprochen haben. Das ist meines Erachtens bei Jugendlichen ganz besonders ausgeprägt und eben nicht Status im Sinne von, ich habe den Sportwagen, ich habe die Luxusuhr am Arm, ich kann es mir leisten, ich habe es geschafft, sondern eher, ich will zu einer Gruppe dazugehören, ich will nicht ausgeschlossen werden. Ja, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 14. Und ich beobachte wirklich, wie wichtig es ist, da dazu zu gehören. Und vielleicht erinnern wir uns da auch an die eigene Jugend. Man will nicht der Außenseiter sein. Man will so sein wie alle. Und letzten Endes, also ich finde es faszinierend, weil sie sind ja ganz uniform, ja, vom Haarschnitt über die Bekleidung zu den Schuhen. Ja, nein, wirklich, schau es dir doch mal an, die Jugendlichen. Die Jungen im Alter von 14, 15 Jahren, die tragen alle Edgar-Cut-Badeschlappen mit Tennissocken. Und wenn sie in den Ausgang gehen, sagt mein Sohn, ich muss mich noch umziehen, Mama, ich muss mich schick machen, und zieht eine schwarze Jogginghose an. Ja? Und wenn du dann in die Stadt gehst, ja, aber wenn du dann in die Stadt gehst, dann siehst du die Jugendlichen, die Jungs im Alter von 14, 15, und die sehen alle genauso aus. Wir saßen letztens im Café, als mein Sohn mit seinem Kollegen da am Ausgang war, meinte, ach guck mal, da vorne sind die beiden doch. Und man meinte so, nee, das sind die nicht. Nee, es waren irgendwelche anderen Kinder. Ja, weil die auf den ersten Blick sahen die genauso aus. Was, by the way, psychologisch total interessant ist, ja, weil wenn wir Erwachsenen, wir wollen uns ja eher differenzieren, die wollen irgendwie gleich sein. Und ich glaube, da liegt halt eben viel, oder gleich sein, die wollen dazugehören, die wollen es halt eben auch haben. Und da liegt halt eben ein großes Problem, ja. Viele Eltern sind nicht bereit, dem Nachwuchs dann das Original Telefon oder was auch immer es ist zu kaufen oder die Originalstöpsel fürs Ohr, weil sie einfach sehr teuer sind oder gerade bei Bekleidung. Ich meine, ich sehe es selber, ja. Ich hatte letztes Jahr im Winter eine lange Diskussion mit meinem Sohn über eine bestimmte Jacke, die er unbedingt haben wollte, ja, weil jeder dritte Jugendliche sie trägt, zumindest in Zürich. Und war ich teuer? Ja, er hat sich dann, also mit Weihnachtsgeld und allem, haben wir uns dann irgendwie geeinigt. Er hat sie bekommen. Super, die ist jetzt natürlich zu klein, weil Jungs in dem Alter machen Wachstumsschübe und er ist jetzt schon rausgewachsen, noch nicht mal einem Jahr. Ja, von daher, es funktioniert halt irgendwo nicht. Man ist halt nicht so ganz bereit, es zu machen. Das Kind möchte es trotzdem haben. Und wenn es dann eben mit den finanziell begrenzten Möglichkeiten, das Taschengeld ist nicht ganz so viel, und auch von Oma und Opa kommt dann Weihnachten nicht mehr ganz so viel zusammen, dann kauft man sich vielleicht die Markenfälschung, weil die ist ja da auf dem Markt, irgendwo im Internet erhältlich, für einen Bruchteil von den Kosten des Originalproduktes. Und das ist, glaube ich, der Kern des Problems.
Ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das überzeugt mich total. Die sind ja auch alle, egal ob auf, ne, Instagram ist ja schon wieder out, aber TikTok, ganz vielen Influencern ausgesetzt. Da siehst du permanent, ach, jetzt gibt's da ein neues Paar Sneaker oder eine neue Jacke oder eine neue Tasche. Und da gibt's regelmäßig auch kleine Veröffentlichungen, da gehen dann Reporter durch die Stadt und greifen sich irgendwelche Teens raus und sagen so, sag mal, was dein Outfit gekostet hat. Ich fall da regelmäßig hinten über, was die Kiddies da anhaben, für das, was die für ein paar Schuhe bezahlen, kann ich mich zweimal komplett einkleiden. Also ich glaube, vielleicht ist einfach die Gap heutzutage zwischen Taschengeld und Kosten für Mode einfach größer als bei uns damals. Und wenn ich mich zurückerinnere, meine Eltern haben mir immer gesagt, kannst du nicht bitte auch mal rumlaufen wie alle anderen? Also bei uns war das eher so ein bisschen andersrum. Und was haben wir heute gelernt? Wertvoller Tipp für alle Eltern da draußen, die Teenager haben. Wenn man unterwegs ist, mal bei Mc's oder Burger King oder whatever, dringend aufpassen, dass man nicht das falsche Kind mit nach Hause nimmt. Die sehen ja jetzt alle gleich aus. Aber werde ich mal so weitergeben, den Tipp. Ich glaube, Zugehörigkeit ist wirklich ein großes Thema. Wir wollten damals auch, was war das bei uns? Ich weiß es gar nicht. Da musste es halt die Levi's sein oder die Original Converse Chucks. Da hat man dann halt drauf gespart. Also ich glaube, das Thema Fakes, vielleicht weil ich vom Lande komme, war dann nicht so ein Thema. Ich hätte gar nicht gewusst, wo man an Fake rankommen soll. Und ich glaube, ich hätte auch die Einstellung gehabt, nee, ich will dann schon, ich spare dann drauf. Ich will dann schon das Echte haben. Deswegen vielleicht im Anschluss, Eva, glaubst du, da hat sich was verändert? Warum ist das so? Warum wird von Teenies dann im Zweifel lieber bewusst ein Fake gekauft, als zum Beispiel ein ähnlich aussehendes, gibt es ja auch im zulässigen Bereich, ein No-Name, oder eben zu warten und drauf zu sparen? Hat sich das geändert oder war das immer schon so, wir nehmen es heute nur mehr wahr?
Also ich glaube, zu der ersten Frage, wieso nicht das ähnlich aussehende No-Name, ein absolutes No-Go. Also wenn ich das mit meinem Sohn diskutiere, vor allem zum Thema Schuhe, ein absolutes No-Go. Ja? Auch wenn das andere Markenhersteller sind, die ähnliche Modelle haben, geht nicht. Es ist nur das eine Modell, der eine Hersteller ist eine Modell, das geht, alles andere ist, geht nicht. Das ist mal das eine. Es ist die Verfügbarkeit, Steffi. Wir kannten das damals nicht. Bei uns gab es keine. Da gab es vielleicht irgendwie, ja, wenn die Leute in die Ferien geflogen sind, was sie ja auch lange nicht alle gemacht haben, dass sie in die Türkei geflogen sind, die kamen dann vielleicht mit diesen T-Shirts, in denen ganz groß in Neonbuchstaben diese vier Buchstaben des Fashion-Herstellers standen wieder. Aber das war es auch so. Die Fakes waren nicht in dieser Masse und so einfach verfügbar. Genau. Ja, heute gehst du ins Internet und es ist ja, also nochmal, mein Sohn ist 14, es kommen regelmäßig irgendwelche Pakete bei uns an, die er sich selber bestellt. Ja, da ist, ja, von daher, dass das funktioniert ganz ohne die Eltern und das kommt an und da ist dann irgendwas drin. Also er weiß, was ich mache, von daher ist er äußerst vorsichtig und hat keine Fakes, aber das geht natürlich viel, viel schneller, als es aber viel einfacher, als es bei uns möglich war.
Das ist ja dann für dich eher schlecht, weil er sich auskennt und immer nur Originale bestellt. Das geht ja dann auch richtig ins Geld. Holger, magst du das noch ein bisschen ergänzen? Und was mich interessiert, habt ihr Erkenntnisse dazu, wie groß das Problem ist bei den Jugendlichen? Gibt es da Zahlen dazu?
Also erstmal hat die Eva einen ganz, ganz schlimmen Trend aus der Schweiz erwähnt, nämlich der Edgar-Haarschnitt, den man mittlerweile auf diversen Videos momentan in sozialen Medien sehen kann. Das ist ein ziemlich prominenter Friseur in der Schweiz, der fragt dann immer, wie lange bist du gefahren, und dann Lower Tap und oder Fade und Upper Fade und dann noch so eine Signatur wie Menowin Fröhlich vor 15 Jahren hinten im Haar. Ich könnte mir vorstellen, dass der Trend nicht überlebt, gerade im Moment haarmäßig, aber das schadet den Kids ja nicht. Sie schauen halt alle bescheuert damit aus momentan. Es gibt tatsächlich Zahlen zu Fälschungen, und die Zahlen sind wirklich erschreckend. Das Europäische Amt für geistiges Eigentum der EU, das EU-IPO, hat letztes Jahr eine Befragung gemacht, und da haben 37% der 15- bis 24-Jährigen zugesagt, dass in den letzten 12 Monaten bewusst gefälschte Produkte gekauft haben, und sogar 21% haben illegale Quellen für digitale Inhalte benutzt. Also Napster und Co. lebt immer noch. Und ich stimme euch beiden zu, dass das tatsächlich meiner Meinung nach ganz, ganz stark mit Social Media zusammenhängt. Das ist diese Influencer-Scheinwelt, die irgendwelche sich vielleicht auch Produkte leisten können oder und auch diesen angeblichen Luxus vorleben. Und wenn ich eben auf TikTok, Instagram oder sonst irgendwo ein Foto poste von mir mit meiner neuen Louis Vuitton-Tasche oder den Air Jordan oder was weiß ich was, da sieht auch kein Mensch, ob die jetzt gefälscht sind oder nicht. Ich glaube tatsächlich, das ist dieses Momentum, das ich auslebe, um die kurze Aufmerksamkeit zu haben, die entsprechende Anzahl von Likes. Und dann ist es die Verfügbarkeit. Das ist sicher auch ein Punkt. Bei uns gab es eben keine Plattform, wo ich das mit 3 Klicks herbestellen konnte. Und ich glaube, teilweise ist es auch schwierig, weil bei Plattformen über das Bestellsystem das teilweise so funktioniert, dass wenn ich jetzt aus München von einem Händler in Köln eine Ware kaufe, ich über das Plattformnetzwerk teilweise auch vom Händler von München beliefert werde, weil die Transportkosten so viel niedriger sind. Das kam bei einer Mandantin von mir aus dem Gepäckbereich schon vor, dass die über einen Originalshop bestellt hatten und dann Fälschung geliefert wurden, weil es aus dem Lager, das deutlich näher beim Empfänger lag, die Ware, und nicht aus dem Lager, was im anderen Bundesstaat lag, beliefert wurde, und somit der eigentliche Verkäufer gar nicht wusste, dass er Fakes verkauft. Also das, man kann das schon auch versehentlich erwerben. Bei Jugendlichen glaube ich aber schon, dass einfach das Unrechtsbewusstsein wahnsinnig niedrig liegt momentan und dass da einfach Aufklärungsarbeit
ja, vielleicht nicht nur das Unrechtbewusstsein, sondern auch das Gefahrpotenzial. Und ich glaube, was das große Problem ist mit Influencern, darüber spricht ja mal keiner oder es denkt keiner drüber nach, die besitzen ja nicht alles, was sie auf den Fotos tragen. Weil es ist ja absolut gängige Praxis. Du hast dann entweder eine Kooperation mit einem Modegeschäft oder mit einem Hersteller, dann tragen die einmal die Schuhe, einmal das Outfit, es gibt eine ganze Serie von Fotos und dann geht der ganze Krempel wieder zurück. Das ist ja ein großes Problem. So funktioniert ja eben Influencer-Werbung. Es ist ja nicht so, dass sie alle Produkte behalten dürfen. Also die Quote von knapp 40% finde ich schon erschreckend. War das für euch mit ein Anlass zu sagen, hey, da müssen wir was machen, wir müssen mehr aufklären, wir müssen in die Schulen gehen, vielleicht steigen wir jetzt mal so ein bisschen ein in das Thema Unreal-Campaign. Holger, berichte mal ganz kurz, was ist das für eine Kampagne, was ist der Ziel, was macht ihr da?
Also die Unreal-Kampagne ist eine Kampagne, die Inta im Jahr 2012 ins Leben gerufen hat, eine Initiative zur Sensibilisierung eben der 14- bis 23-Jährigen über die Bedeutung von Marken und auch über die Gefahren und Konsequenzen von gefälschten Produkten. Wir gehen raus, das heißt, die Anwältinnen und Anwälte, die bei Unreal tätig sind, wir gehen raus in Schulen, wir gehen auf Veranstaltungen, die an Jugendliche adressiert sind. Wir versuchen immer mehr in die sozialen Medien zu gehen, soweit die Reichweite gegeben ist. Ich glaube, mit einem Post von einer Anwältin und Anwalt ist da nicht getan. Wir sind bei dir, um darüber aufzuklären. Einfach über die Zusammenhänge, die wir gerade besprochen haben, nämlich Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, die wir haben, das organisierte Verbrechen, das da mit involviert ist, Arbeitsplatzverluste und eben auch Schäden für die Gemeinschaft und die Wirtschaft, die daraus entstehen, und nicht zuletzt einfach auch die Risiken für die Jugendlichen selbst, die damit einhergehen, wenn sie die, wir hatten vorher das Thema Kopfhörer kaufen, die eben keine Lautstärkenbeschränkung haben, die Giftstoffe in Schuhen. Ich hatte einen Urlaub in Südeuropa letztes Jahr und da durften sich meine Kids so, ich sag, früher hat man gesagt Matchbox-Autos, aber es ist tatsächlich eine Marke, die so ein bisschen zur Gattung wurde. Autos kaufen, nach einem Tag hatte keins der Fahrzeuge mehr Farbe. Das kam natürlich so ein bisschen vom Salzwasser, das war ein ganz normaler Laden. Ich meine, das ist das Schlimme, wenn die Farbe weggeht, aber wenn die Farbe giftig ist und im Mund landet, das ist natürlich bei 14-Jährigen jetzt nicht mehr so der Fall, aber auch die Gefahren müssen einfach mit in die Köpfe der Kinder und den jungen Heranwachsenden mit rein.
Eva, was kann denn im Rahmen dieser Kampagne jetzt ganz speziell für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daraus springen? Wie kann mein Kind, die Schule meines Kindes von eurer Initiative profitieren? Also wie kommt ihr in die Schulen?
Oh, das ist ganz einfach. Ihr kontaktiert uns, ihr ruft uns an, ihr schreibt uns eine E-Mail und Holga oder ich oder irgendein anderes Mitglied aus dem Komitee kommen dann wirklich zu eurem Kind an die Schule. Wir haben auch schon virtuelle Schulungen gemacht. Ich glaube, es ist aber deutlich effektiver, es wirklich vor Ort zu machen. Wir halten dann eine kurze, aber wirklich sehr anschauliche Präsentation. Wir zeigen auch ein paar Produkte und erklären den Kindern und Jugendlichen, was genau sie denn da machen, wenn sie Fälschungen kaufen. Ja, weil ich glaube, ja, es fehlt das Unrechtsbewusstsein. Holga, du hast es gerade erwähnt. Sie verstehen gar nicht, was hinter so einem Produkt steht. Ja, auch die Arbeit, die in die Entwicklung, in die Produktion gesteckt wird. Ja, das ist lange dauert und ein sehr zeit- und auch kostenintensiver Prozess ist, überhaupt ein Produkt mal in den Laden zu bringen. Das ist ihnen gar nicht bewusst, dass auch diejenigen, die das machen, gerade wenn man jetzt an den Bereich Piraterie, also Urheberrechtsverletzungen denkt, Filme, Musik, Software, ja, das wird alles runtergeladen, die Kreativschaffenden, die haben ja ganz viel Zeit investiert, ganz viel Herzblut investiert und vielleicht waren die 100 Songs vorher alle nicht erfolgreich und sie haben viel Geld bezahlt für den Versuch, einen Song in die Charts zu bringen, die sind alle gescheitert und jetzt ist es endlich mal erfolgreich und dann müssen sie auch daran partizipieren und das funktioniert natürlich nicht, wenn alles gefälscht wird. Und ich glaube, es gibt eine gewisse Gleichgültigkeit bei den Jugendlichen. Ja, das ist, ob es jetzt irgendwie Fälschung ist oder Original, du fragtest vorhin noch, wie fühlt man sich denn, wenn man eben diese Fälschung hat? Das fällt ja gar nicht auf oft, ja, Social Media sowieso nicht, aber auch sonst fällt es vielleicht gar nicht auf und man hat wirklich eine Gleichgültigkeit und ein fehlendes Unrechtsbewusstsein und das muss korrigiert werden, da müssen wir einfach versuchen wir klarzustellen, den Jugendlichen klarzumachen, was es denn genau bedeutet, was sie da machen. Und das geht dann wirklich von A bis Z. Also das sind die Schäden, die ihnen auch passieren können. Ja, wir sprechen da ja auch davon, dass es dann vielleicht die Kreditkarte gehackt wird, wenn ich es in diesem Online-Shop die meine Daten dahinter lege, bis zu eben den gesellschaftlichen Schäden und Holga das vorhin angesprochen, wenn, und das sind ja auch gerade die Jugendlichen, die sehr die sehr klimabewusst sind, sich sehr für eine nachhaltige Welt einsetzen und wenn wir uns dann die 17 UN Sustainability Goals anschauen und die dann quasi überlappen mit den Schäden, die aus Fälschungen erfolgen, dann siehst du, dass eigentlich jedes einzelne dieser Sustainable Development Goals verletzt wird. Ja, wenn wir dann von Bekämpfung der Armut sprechen, ob wir über Klima sprechen, ob wir über Wasser sprechen, weil es sind dann eben giftige Färbemittel, die verwendet werden, die ins Grundwasser fließen. Es ist die Bildung, weil die Kinder zur Kinderarbeit gezwungen werden, anstatt in die Schule zu gehen. Also da ticken wir quasi jede einzelne Box an und das muss man den Kindern oder das erklären wir den Kindern und Jugendlichen in den Schulen. Und das ist dann schon, also nachher kommt doch der ein oder andere und sagt, oh, das war mir gar nicht so bewusst. Und dann hört auch diese Gleichgültigkeit auf.
Finde ich einen großartigen Punkt. Das hat mich, da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Klar, wir sprechen immer von Nachhaltigkeit, Umweltaspekte. Dann sind wir ganz schnell bei Fridays for Future oder in Berlin, gerade jüngst, vielleicht bei der Weltzeituhr. Bisschen weniger Fakes kaufen wäre vielleicht auch schon ein richtiger Schritt in Richtung Umweltschutz. Das war, Eva, mein persönliches Tageshighlight, glaube ich. Holga, Du hast auch gesagt, oder wir haben es mehrfach jetzt schon gehört, ist eine gewisse Gleichgültigkeit da. Wenn ihr in die Schulen geht, wie sind denn die Reaktionen? Wie nehmen das denn die Schüler, die Jugendlichen auf? Sind die interessiert? Arbeiten die mit? Bezieht ihr die mit ein? Wie ist so das Feedback?
Also die Präsentationen sind interaktiv. Also wir lassen auch die Kids Originale mit Fälschungen vergleichen. Dann gibt es auch also Beispiele, die immer wieder aktualisiert werden. Die Originalpräsentation, das war so ein Stück von der Arbeit von Eva Mier und dem Carsten Minnebrücker von CMS, der noch mit aktiv ist für Deutschland. Wir haben uns halt die Präsentation angeschaut und gesagt, okay, die Produkte sind bei uns nicht so relevant, dürfen wir die austauschen, und haben das versucht, so ein bisschen den amerikanischen Approach auf einfach deutsche oder Schweizer, europäische Verbrauchersicht mit anzupassen. Die Kampagne ist wirklich breit, also die haben mittlerweile über 70.000 Kinder erreicht mit der Kampagne, die Inta in mehr als 50 Ländern auf der Welt. Das sind schon beeindruckende Zahlen. Ich habe nochmal zwei Zahlen, und zwar 2020, 2021 16.000 Studierende und im aktuellen Studienjahr bisher schon 12.000 Studierende. In 2022 waren es weltweit 90 Präsentationen in Schulen. Also da ist schon für das, dass es eigentlich ein relativ kleiner Kreis von Menschen ist, der das nach außen trägt, wird viel erreicht. Und wie gesagt, der nächste Schritt sind Foren wie deines, dass wir einfach versuchen, das generell noch breiter zu machen, weil man halt in die Schulklasse im Zweifel halt nur 30, 40, 50 Kinder reinstecken kann. Ich glaube, Eva, du hast mal im Metaverse schon gesprochen gehabt. Also wir versuchen halt alle Foren, Plattformen, die wir bekommen, um diese Aufmerksamkeit zu erwecken. Und ich glaube tatsächlich, also ich bin nach wie vor ein schlechter Zuhörer. Ich finde, interaktive Präsentationen sind damit am interessantesten. Ich war bei einer der allerersten bei uns in der Kanzlei mit dabei, und da haben wir einfach mal Fälschungen durchlaufen lassen und einfach mal die Kinder mit Stiften, in dem Fall Highlighter, schreiben lassen oder anstreichen lassen. Ich sage, guck mal, das ist nagelneu aus der Packung raus, der tut nicht. Das ist mir dann relativ klar, wenn es haptisch ist, einfacher zu verstehen natürlich für die Kinder.
Ich finde das ein großartiges Projekt. Das sind Hammerzahlen. Ich wusste, dass ihr schon viel gemacht habt. Dass es so viel war mir jetzt auch nicht klar. Also wenn ihr euch da draußen dafür interessiert, dass mal eure Kinder in ihrer Schule ein bisschen Wissensvermittlung in Sachen Marken und Fälschungen bekommen, ich verlinke euch die Kontaktdaten in den Shownotes. Und vielleicht zum Schluss, das besprecht ihr ja auch mit euren Schülerinnen und Schülern, nehmen wir uns auch noch ein bisschen Wissen mit zum Thema, wie kann ich mich schützen? Bestes Beispiel ist vielleicht, ich bin ja noch eine andere Generation, ich liebe Flohmärkte, egal wo ich bin. Ich freue mich immer, wenn es einen tollen, also hochwertigen Flohmarkt gibt, schnieselt man mal drüber, guckt mal, findet ein tolles Produkt. Wie kann ich jetzt eigentlich rausfinden, ist das super Schnäppchen und ein echtes Vintage-Teil, oder werde ich gerade mit einem völlig überteuerten, gebrauchten Fake über den Tisch gezogen? Gibt es da irgendwelche Tricks, wie ich mich schützen kann? Wie kann ich Fälschungen überhaupt erkennen, Eva?
Das ist natürlich auf einem Flohmarkt jetzt sehr schwierig, wenn es schon gebraucht ist, weil normalerweise würde ich sagen, es ist in erster Linie mal der Preis. Ja, der Preis ist ein sehr, sehr guter Indikator. Ja, wenn die Markensonnenbrille oder die Luxusuhr, wenn das halt das Fußballtrikot, wenn das nur ein Bruchteil von dem offiziellen Verkaufspreis kostet, dann ist das mit ziemlich großer Sicherheit eine Fälschung. Ja, weil der Preis ist ein wirklich relativ sicheres Merkmal für die Echtheit. Auf dem Flohmarkt funktioniert das natürlich nicht, weil es ja schon gebraucht ist. Dann kannst du dir das Material mal anschauen, die Verarbeitung anschauen. Ist das ein Stoff, der beispielsweise beidseitig bedruckt ist, oder ist der Druck nur auf einer Seite und ist der Stoff von der anderen Seite eigentlich weiß? Sind Bauteile von Armbanduhren, sind die aus Plastik oder sind die wirklich aus Stahl, Edelstahl etc.? Sind Nähte sauber verarbeitet oder vielleicht unsauber verarbeitet? Weil das sehen wir sehr häufig bei den Produktfälschungen, wird in der Regel nur Wert auf die äußere Verarbeitung gelegt. Deshalb gerade, wenn man dann nach innen schaut, also auf die Innenseite des Produktes, der Jacke, der Tasche, dann sieht man oft schon, ich sage auch immer, einfach mal dran schnuppern. Ja? Du erkennst Fälschungen ganz, ganz oft am Geruch. Und dann sind es halt so diese Details, auf die du achten kannst, weil auch da zeigen Fälschungen oftmals Nachlässigkeiten. Ja, bei einer Tasche ist auch auf allen Nieten das Logo noch zu sehen. Ja, weil das ist im Original meistens der Fall. Schau dir, das ist auch nochmal ein guter Tipp, schau dir auch die Waschanleitung an. Ja, ist die verständlich? Ist die auch auf Deutsch, auf Englisch, aber ist die verständlich oder sind da ganz viele Schreibfehler? Das sind so die Hauptkriterien. Damit bekommst du einen Großteil, deckst du damit ab. Es gibt immer wieder Fälschungen, die sind einfach verdammt gut. Ja, da haben dann teilweise auch die Markeninhaber selber Schwierigkeiten und da bedarf es dann weiterer Hilfsmittel, vielleicht auch labortechnische Analysen, um sie zu entdecken. Aber ich glaube, das, was im Internet so erhältlich ist oder auch auf Märkten, ist nicht Flohmärkten mit gebrauchten Waren, aber auf normalen Märkten, das sieht man dann in erster Linie am Preis und an der Verarbeitung.
Ich glaube, die Verbraucherinformation, du hast ja mittlerweile mit der Textilkennzeichnungsverordnung, du musst es in diversen Sprachen, die ganzen Care-Labels alles mit angeben, da siehst du es schon mit dran. Und du hast teilweise aber auch Markeninhaber, die das anbieten, dass es Plattformen gibt von Markeninhabern, dass ich eben die Seriennummer mit eingeben kann. Auch ein schöner Tipp, wenn du dann 3 Taschen hast und die haben alle die gleiche Seriennummer, dann bist du auch relativ schnell mit raus. Ich glaube, die Nummer ganz sicher ist einfach, dass ich mir auch den Vertriebskanal einfach anschaue. Weil du wirst einfach auf einer normalen Plattform keine 10.000 Euro Tasche finden und auch keine 15.000 Euro Uhr. Dafür gibt es einfach spezialisierte Vertriebskanäle oder eigene Boutiquen. Und wenn einfach eine Marke ein Image hat, dass die vielleicht nur über eigene Boutiquen verkauft, dann findet man die nicht auf eBay neu. Punkt. Das ist einfach.
Davon kannst du ausgehen. Ich glaube, das waren schon mal ein paar ganz gute Tipps. Holger, eine Sache, die wir vielleicht noch ganz kurz ansprechen könnten. Du hast vorhin schon gesagt, wenn ich eine Fälschung kaufe, habe ich keine Gewährleistungsrechte. Das ist klar. Was aber denn nun, es gibt ja auch Fälschungen im technischen Bereich, wenn ich mir ein Fake-Produkt kaufe und mir entsteht dadurch ein Schaden, bin ich dann sozusagen gearscht oder neudeutsch lost? Was ist denn dann?
Jugendwort des Jahres letztes Jahr, glaube ich. Tatsächlich ist im technischen Bereich, finde ich, das fast noch kritisch. Also wir hatten vorher die Giftstoffe, dass ich eben Kinderschuhe kaufe, die kein Fußbett haben oder mit giftigen Farben hergestellt wurden. Aber im Technikbereich finde ich das noch deutlich krasser. Was ist, du kaufst dir einen Bremsklotz, eine Bremsscheibe für dein Motorrad und das ist minderwertiges Material und du bremst und du fährst vielleicht noch auf jemanden drauf und es entstehen Tote. Also das hat man im Automobilbereich, gibt es massig, auch Felgen zum Beispiel, die einfach nicht die Qualitätsanforderungen haben, die an die Originalprodukte gestellt werden. Und wenn da Schäden entstehen, dann hast du erstmal, also einen Versicherungsschutz wirst du wahrscheinlich haben, kenne ich mich nicht so richtig aus, aber du hast keine Gewährleistungsansprüche wiederum, weil du wirst in 0, nichts merken, dass der Vertrieb, auch ein schönes Herstellungsmerkmal, wenn du auf eine Webseite gehst und die Adresse sitzt nicht in der EU, also der Anbieter, dann kannst du auch davon ausgehen, dass das eher Fake sind. Aber die Webseite, auf der du gekauft hast, ist vielleicht gar nicht mehr da. Oder es ist irgendeine Mantelsgesellschaft, die irgendwie im Frankfurter Flughafen sitzt und es ist niemand greifbar, weil das Gesellschaftsvermögen leergeräumt wurde und es gibt auch keine Bankverbindung, gar nichts. Also du hast da im Zweifel niemand und ich würde sogar so weit gehen, dass wenn du bewusst irgendwie sicherheitsrelevante Teile in dein Auto einbaust, die offensichtlich Fälschung sind, dass du vielleicht dann auch haftest. Also und zwar wahrscheinlich auch mit zumindest grober Fahrlässigkeit, würde ich schon sagen, dass wenn jemand Kfz-Teile einbaut oder einbauen lässt, die offensichtlich nicht vom Originalhersteller sind, wir da einen Bereich betreten, der strafrechtlich auch relevant wird.
Das und vermutlich, wenn du noch Gewährleistung auf dieses Fahrzeug hast, ist die damit dann ja auch hin. Das kommt ja noch dazu. Übrigens, schön, dass du das gerade sagst. Jugendwort letztes oder vorletztes Jahr, Lost, das ist für mich das größte Fake des letzten Jahrhunderts, weil das haben wir doch vor 100.000 Jahren schon gesagt, oder? Ich bin Lost. Diesmal ist es übrigens Goofy, sei dahingestellt. Eva, vielleicht so zum Abschluss, zum Abrunden, um das noch ein bisschen plakativer zu machen. Was sind die schlimmsten oder vielleicht auch gefährlichsten oder witzigsten Fakes, die dir jemals untergekommen sind?
Ich glaube, Es gibt ja wirklich eine ganze Bandbreite. Ich glaube, gefährlich oder unfassbar gefährlich aus meiner Sicht sind alle gefälschten Arzneimittel. Ja. Wir vertreten beispielsweise ein Pharmaunternehmen, das Mittel zur Behandlung erektiler Dysfunktion herstellt. Und du glaubst nicht, wie fahrlässig die Männer da sind und wie viele Fälschungen sie online kaufen, wie viele Mittel wir tagtäglich beim Zoll beschlagnahmen lassen, was da alles kommt. Und ich sag fahrlässig, weil ich persönlich kann nicht verstehen, wie man etwas, das man zu sich nimmt, das man dem eigenen Körper zufügt, dass man das online kauft, nicht weiß, wo es herkommt, unter welchen hygienischen Bedingungen es hergestellt wurde, was drin ist, ja, bestenfalls gar kein Wirkstoff oder nur Traubenzucker oder ähnliches, aber was, wenn da ein anderer Wirkstoff drin ist, was, wenn es möglicherweise eine Gegenreaktion oder eine allergische Reaktion gibt. Und das ist für mich, Holger sprach von den AIDS-Medikamenten, ja, ich meine, bei Mitteln gegen erektile Dysfunktion, also kleinen blauen, gelben Pillen, ist es ja, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, ja, es passiert nichts und vielleicht eine gewisse Frustration, aber was ist, wenn es jetzt wirklich Arzneimittel gegen letale Krankheiten sind und die sind nicht wirksam? Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das kann ich nicht verstehen, das ist für mich so das Schlimmste, wenn man sich wirklich selber, man nimmt es zu sich.
Das halte ich in den meisten Fällen, also für gefährlich sowieso, in dem von dir beschriebenen Fall mit Glück einfach nur enttäuschend, aber gefährlich ist es natürlich in der Tat. Holger, hast du noch so ein Highlight? Hast du mir nicht mal irgendwas mit Betonfußbett erzählt?
Nee, ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, war das Highlight, dass wir auf der Inter in Barcelona vor der Abschlussparty Fakes verkauft wurden am Strand. Nur eine relativ kurze Zeit, aber das fand ich schon auch sportlich. Also da waren halt die Herren, die dann mit den Strandtüchern Taschen ausbreiten und die haben sich direkt am Eingang postiert, offensichtlich nicht wissend, dass da jetzt irgendwie zigtausende Markenanwälte ihre Abschlussparty feiern. Tatsächlich bin ich bei Eva. Ich glaube, in dem Moment, wenn es an Kinder geht, wenn es Ware ist, die auf der Haut getragen wird, eingenommen wird oder die irgendwo eingebaut wird, und da ist einfach komplett am falschen Ende gespart. Ich glaube schon auch, dass im Arzneimittelbereich das nicht einfach oft vielleicht finanziell getrieben ist, dass man sieht, okay, das ist billiger. Ich kann mir vielleicht, meine Versicherung bezahlt das nicht, ich kann mir das so nicht leisten. Aber da wird halt einfach Roulette gespielt mit dem eigenen Körper. Und ich glaube, das sind die Fälle, die auch noch viel mehr in die Öffentlichkeit gehören. Ich glaube, die meisten Dinge bei Markenfälschung halt an die Handtaschen aus dem Türkei-Urlaub. Und nicht an solche Fälle und auch nicht an Schäden, die passieren, bei denen andere Mitleidenschaft gezogen werden.
Das glaube ich auch. Mir war zum Beispiel völlig neu, ich habe nie drüber nachgedacht, was du mir eben berichtet hast, von den Fälschungen im Bereich Ersatzteile von Fahrzeugen. Das finde ich erschreckend und schockierend. Da kann ich ehrlich gesagt auch gar nicht nachvollziehen. Da ist es ja freiwillig, also in aller Regel. Ich möchte ja dann gern Geld sparen. Und warum sonst sollte ich mir so ein Produkt bestellen? Ich persönlich würde das nie machen. Ich gehe zu meinem Händler und sage, ich brauche. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass mein Vertragshändler meines Vertrauens mir keine Fakes einbaut. Medikamente, finde ich, ist auch ein großes Thema. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da finanzielle Gründe gibt, wenn du dir bestimmte Medikamente eben nicht leisten kannst. Aber ich glaube auch, Aufklärung ist da wahnsinnig wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, was ich mir da im schlimmsten Fall eben ins Haus liefern lasse. Da habe ich ja noch Glück gehabt, wenn es ein Placebo ist. Ja. Habt ihr vielleicht, das ist jetzt so ein düsterer Abschluss, habt ihr vielleicht noch irgendwie ein total witziges Fake ansonsten, Eva?
Witzige Fakes. Holger, lass uns mal überlegen, was ist witzig? Haben wir irgendwelche Beispiele von witzigen Fakes?
Ich meine, es gibt ganz viel mit Schreibfehler. Ich glaube, das war ein Thema, das vorher kam, dass eben Marken falsch geschrieben werden. Auch die beiden aus Herzogenaurach, dass da einfach so krasse Schreibfehler mit drin sind, dass man schon schmunzeln muss und die dann auch gerne in Präsentationen verwendet, eben weil so schlampig gearbeitet wird, dass nicht nur die Nähte nicht stimmt, sondern dass man es nicht mal schafft, die Originalmarke richtig wiederzugeben. Gerne aus China, solche Fälle.
Ich finde, das Problem ist mit diesen Produkten, die finde ich auch wahnsinnig witzig, da kehrt sich das leider ins Gegenteil um, weil das ist ja dann unter Umständen, weil so lustig ist, schon wieder ein Kaufanreiz. Das ist das große Problem. Auch da, ich löse das so, ich mache dann immer ein Foto und verschicke das weiter, statt das Produkt zu kaufen. Ja, manchmal ist es wirklich witzig. Man sieht das häufig übrigens auch im Parfumbereich. Die besten Verschreibser überhaupt.
Weil manchmal ist es ja auch Markenparodien. Das ist vielleicht ein Thema für einen Folge-Podcast, über Markenparodien mal zu sprechen, weil da gibt es in der Tat ganz viele sehr lustige Beispiele, gegen die sich dann die Markeninhaber teils erfolgreich, teils aber auch nicht erfolgreich gewehrt haben, weil das dann in den Bereich Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit hineingeht. Ich glaube, da gibt es eher die lustigen Fälle. Ich glaube, bei der Markenpiraterie ist das Lustige hält sich sehr stark in Grenzen, wenn wir eben die vielen Schäden uns anschauen, die Markenfälschungen uns zufügen können.
Das stimmt. Eine große Ausnahme ist vielleicht der Preis, über den wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Holger, ich werde das mal aus den alten Shownotes nochmal rauskramen, nochmal verlinken. Es werden ja regelmäßig Preise oder Rankinglisten vergeben für die schlimmsten, schlechtesten Fälschungen. Das werde ich nochmal verlinken. So, ihr Lieben, das war schon das Stichwort. Irgendwann machen wir vielleicht nochmal eine Folge-Episode. Kein Fake, sondern hundertprozentig original ist meine persönliche Lieblingskategorie, die drei Ls. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingssneaker, Lieblingsstiefel, Lieblingsmarken. Und ich freue mich heute sehr, bei zwei Gästen kriege ich immer zweimal drei Ls. Und Eva, Ladies First, fangen wir mit dir an. Ich würde gern dein Lieblingsschweizerwort hören.
Däubelen. Das ist nämlich ein ganz tolles Wort, mit dem man auch die ältere gestandene Männer sehr gut in die Schranken weisen kann, wenn sie sich über etwas aufregen, ohne dass sie einen wirklichen Grund dazu haben. Däubelen.
Sag doch mal, und was däubelen und bedeutet?
Ja, also auf Deutsch würde man sagen, quasi Teufeln, also ja, von Teufel kommt das und man gebraucht das vor allem für Kinder. Ja, sie sollen aufhören zu däubeln, wenn sie sich da ja auf den Boden legen und schreien. Aber eben, ich finde es auch eine ganz charmante Art und Weise, dann dem Holger zu sagen, Holger, jetzt hör mal auf zu däubeln.
Das finde ich ganz, ganz zauberhaft. Mein Lieblingswort in der Schweiz ist generell am Satzende das Oder. Weil du kannst ja die dollste, ich weiß gar nicht, welcher Comedian das mal aufgegriffen hat, habe ich mich totgelacht, weil du kannst ja die größte Beleidigung aussprechen, so einen richtigen Diss und durch das Oder am Ende ist es gleich wieder irgendwie nett. So ein Pendant fehlt uns in Deutschland. Ich hätte auch gern so ein Wort, weil Oder ist einfach nicht dasselbe. Aber ja, deswegen bei mir Oder. Dein Lieblingsplatz in Zürich, falls ich da mal vorbeischneie?
Eine Parkbank am Zürichsee in Zürich-Enge, von der man einen ganz hervorragenden Blick auf den See, auf die Berge im Hintergrund hat. Das ist wie Meditation. Man setzt sich hin und schaut einfach nur auf den See hinaus und nach 5 Minuten ist man tiefenentspannt.
Solche Orte, glaube ich, muss jeder für sich entdecken. Sowas gefällt mir auch wahnsinnig gut. Was mir auch immer gut gefällt, und da bin ich jetzt auch gespannt, dein Lieblingsessen.
Das ist das vegetarische, also Veggie-Zürcher geschnetzeltes vom Hiltl. Das ist das älteste europäische Veggie-Restaurant. Es gibt nur Veggie dort und das Zürich-Geschnetzelte dort ist himmlisch. Also jeder, der nach Zürich kommt oder in die Schweiz, gibt es auch in anderen Orten in der Schweiz, Hiltl Veggie-Zürich-Geschnetzeltes.
Ist das ein Mandant?
Nein. völlig umsonst. Völlig für Umme, diese Werbung hier.
Kein Mandant, keine Provision, das notieren wir uns mal als Tipp. Holger, bei dir bin ich heute besonders gespannt, die Messlatte liegt hoch, ne? Weil du hast meine Lieblingspanne ever, ever, ever beim letzten Mal erzählt, hat mit einer gerissenen Hose zu tun. Wer die Panne noch nicht kennt, der muss unbedingt in die Folge nochmal reinhören. Das heißt, Panne kannst du nicht toppen, deswegen heute Lieblings-Live-Band. Wir müssen ja immer ein bisschen Musik, ne, Holger?
Ich habe ja einen relativ breiten Musikgeschmack, aber am öftesten gesehen habe ich tatsächlich Iron Maiden. Ich glaube jetzt 7-mal oder 8-mal und zuletzt mit meinem 9-jährigen Sohn, dem ich extra noch ein T-Shirt gekauft habe und dann mal mit Kopfhörer. Und das ist einfach eine Band, die immer abliefert und der Bruce Dickinson singt immer sauber. Also es gibt ganz viele Bands, bei denen die Qualität variiert, bei Iron Maiden nicht. Und mir ist jetzt, das ist wieder typisch selektive Wahrnehmung, erstmal aufgefallen, wie viele Kinder eigentlich auf dem Iron Maiden Konzert sind, weil wir natürlich Sitzplätze haben. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin hier irgendwie von der Schulklasse umringt. Also es waren relativ viel Väter mittleren, älteren Alters, die ihre Kids da mitgenommen haben, was ich dann doppelt schön finde. Aber es ist eine großartige Band, hast du bestimmt auch schon gesehen.
Boah, Wunderpunkt. Ganz Wunderpunkt. Nein, habe ich nicht. Nein, ich hätte sie dieses Jahr in Wacken gesehen. Wunderpunkt. Und wir alle haben es ja, ganz Wunderpunkt. Wir alle haben es ja in den Medien verfolgt. Ich habe es bis nach Hamburg geschafft. Dann kam der Anreisestopp. Und wir sind wieder zurückgefahren. Ich habe also Iron Maiden immer noch nicht live gesehen. Und bist du sicher, ich weiß, Iron Maiden ist was für die ganze Familie, aber bist du sicher, dass das um dich rum nicht einfach kleine Menschen wie ich waren? Das könnte ja auch sein. Also wenn ich bei Iron Maiden vor dir stehe, wird es wahrscheinlich auch aussehen, als wären da wieder viele Kinder dabei.
Nee, das waren tatsächlich Kinder. Also wir waren relativ früh da, weil ich ihm zeigen wollte, also wie sich dann so der Saal fühlt. Und also wir waren, glaube ich, 4,5 Stunden da, was schon ziemlich lang war. Aber das war tatsächlich erstaunlich, wie viele Kinder da unterwegs waren. Also großer.
Ja, ich bin gespannt, ob ich Iron Maiden irgendwann doch noch sehen werde. Das war meine große Chance. Nur auf ein Konzert würde ich wahrscheinlich jetzt nicht gehen, aber ich hätte sie gern auf Wacken gesehen. Ich habe aber die Tickets fürs nächste Jahr und da freue ich mich eigentlich fast noch mehr drauf. Blind Guardian, endlich Blind Guardian, The Bard Song, auf Wacken. Das wird großartig. Holger, dein Lieblingsmotto?
Das ist ein etwas fragwürdiges Zitat. Clint Eastwood hat mal den Wahnsinnsspruch gebracht, I tried being reasonable, I didn't like it. Und der bleibt für immer im Gedächtnis. Es kommt also etwas mit zunehmendem Alter, dass man sich ja so ein paar Ecken leisten kann. Und so reasonable bin ich nicht immer. Und Clint Eastwood ganz sicher nicht.
Ich finde das so großartig, das lassen wir einfach unkommentiert stehen und ich werde mir das ab und zu mal ausleihen. Das gefällt mir sehr gut. Auch von dir hätte ich gern ein Lieblingsgericht, aber nicht kulinarisch, sondern tatsächlich dein Lieblingsgericht.
Oh, ganz klar das Landgericht Düsseldorf und das Oberlandesgericht Düsseldorf, weil die tolle Entscheidungen erlassen, sehr serviceorientiert sind, für einen Anwalt Eva eine lange Dringlichkeitsfrist haben, mag ich auch. Und das Oberlandesgericht Düsseldorf zopft sich vor allem im Designbereich zunehmend mit dem BGH und legt selber beim Europäischen Gerichtshof viele Fragen vor und das macht es echt spannend in dem Bereich. Der BGH hat viel weise Entscheidungen, aber ich stimme nicht immer mit überein und das Oberlandesgericht Düsseldorf ist öfters auf meiner Linie als der BGH. Also da gehe ich ganz gern hin. Das sind tolle Richter, super Service für die Anwälte und schnelle Entscheidungen.
Spannend. Merken wir uns, wenn wir auf dem Gebiet zu tun haben. Man kann sich freuen, wenn man in Düsseldorf unterwegs ist. Liebe Eva, lieber Holger, das war wirklich klasse, sehr spannend. Ich habe sehr viel dazugelernt und nicht zuletzt war es natürlich auch unterhaltsam. Noch ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht_interessant und werft mal einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, alles rund um Inter, um die Unreal-Campaign und um Eva und Holger findet ihr wie immer in den Shownotes. Liebe Eva, lieber Holger, ich hatte wirklich super viel Spaß. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, wir setzen das bei Gelegenheit fort.
Dankeschön.
Danke dir.